Liebe Hörer und liebe Hörerinnen, heute gibt es wieder eine neue Sendung Herzliches. Und am Mikrofon sind wie stets Konstanze Holthoff und Bernd Sternahl. Wir hoffen, dass es Ihnen wieder recht gut gefallen wird. Und du, Bernd, hast ja schon wieder interessante
Themen parat.
Wie zum Beispiel, erfahren Sie, was es mit dem goldenen Sarg auf sich hat? Und was Kinder alles auf einem Lamahof erleben können. Und nicht zu vergessen auch wieder ein Harzer, man kann schon fast sagen Genie, nämlich Emil Mechau. Das ist so eine bunte Mischung. Wir haben zwar nicht direkt für Ostern was gedacht, aber vieles kann man auch erleben in dieser Osterzeit zu unseren Themen.
Anfangen wollen wir aber mit ein bisschen schwierigem Geschichtsthema. Der Kaiserkrone, ja. Dem verloren gegangenen Schatz aus Quedlinburg. Dazu muss ich erstmal ein paar Vorwegausführungen machen zur Geschichte, weil das ist so ziemlich unbekannt. Ich glaube, kein Geschichtsforscher hat darüber bis jetzt Kenntnis. Ja, mit dem Übergang des Königstums von den Franken zu den Sachsen im 10. Jahrhundert gab es ja auch die sogenannten Reichsinsignien. Darunter hat man verstanden die Reichskrone, das Reichskreuz, das Reichsschwert, die heilige Lanze und dann auch noch das Zepter und den Reichsapfel. Das war praktisch so der Königsschatz.
Ja, genau. Ne?
Insbesondere diese Reichsinsignien, die waren halt notwendig zur Krönung des entsprechenden Königs. Über diese Reichsinsignien, insbesondere über die Reichskrone, da haben nun schon viele geforscht. Und so viele geforscht haben, so viele verschiedene Meinungen gibt es darüber. Die sind ja noch erhalten. Das heißt, die Reichskrone, das Reichskreuz und das Reichsschwert sind heute zu besichtigen in der Schatzkammer der Wiener Hofburg. Ja, mhm. Und somit haben Wissenschaftler da auch Zugang und können sich damit auseinandersetzen. Aber wie gesagt, so viele Leute, wie sich damit beschäftigt haben, so viele verschiedene Meinungen gibt es auch dazu. Man weiß also bis heute nicht, wann sie entstanden sind, wo sie entstanden sind. Das sind alles Dinge, die ziemlich unklar sind. Ja. Nun war es ja so, dass man das erste Mal über diese Reichsinsignien überhaupt was oder eine schriftliche Information auf uns gekommen sind von weiter von der Vogelweide. Das war Ende des 12. Jahrhunderts zur Krönung von Philipp von Hessen. Ja, dann später, aufgrund der Hussitenkriege, hat man die Krone oder die Reichsinsignien dann nach Nürnberg geschafft, wo sie dann für mehrere Jahrhunderte sicher verwahrt waren und sie immer nur noch dann zu entsprechenden Krönungsfeiern dann zum Krönungsort geschafft wurden und anschließend wieder gut verwahrt wurden. Das ging so lange gut, bis die Napoleonischen Kriege begannen und die Franzosen in Deutschland einmarschierten und auch ganz gezielt auf Nürnberg zumarschierten. Und dann hat man halt die Krone rechtzeitig von Nürnberg in Sicherheit gebracht, hat sie nach Regensburg geschafft und dort verwahrt. Und von dort ging sie dann nach Österreich, nach Wien. Nun wird aber nur von der einen Krone geredet, vorhanden ist. Und von nichts weiter ist die Rede. Es gibt aber von Quedlinburg, wo ja die ersten deutschen Könige, sage ich mal, ihren Hauptsitz hatten, ne, die Ottonen, gibt es also Überlieferungen und Dokumente, dass es davor schon eine Krone gab. Somit kann man auch die Herkunft und das Alter der Krone ziemlich genau dokumentieren. Wir wissen also, dass dieser Domschatz, der nicht mehr existiert, von den Ottonen, also von Otto dem I. an das Kloster St. Maria auf Münzenberg in Quedlinburg geschenkt wurde. Das heißt also, er hat die alte Krone dorthin gegeben und hat eine neue machen lassen. Mhm.
Nun weiß man nicht, was aus der alten geworden ist.
Darum geht's jetzt.
Ja.
Ja. Diese war dort mit einigen anderen wertvollen Sachen, Reliquien, insbesondere einem riesigen Smaragd. Viele nehmen an, es war der größte, den es und der edelste. Es kommt ja nicht nur bei Edelstein, nicht nur auf die Größe an, sondern zugleich auch auf die Reinheit und dergleichen. Ja. Ne? Größte und reinste, den es jemals gab. Der war auch mit dabei. Ja, und dann fanden die Schmalkaldischen Kriege ja hier in unserer Region an. Zu dieser Zeit war Herzog Moritz von Sachsen der Vogt für das Stift Quedlinburg. Und sein Vetter, Kurfürst Johann Friedrich, auch von Sachsen, die beiden haben sich mächtig bekriegt und sind abwechselnd in die jeweiligen Länder eingefallen. Am Ende hat Kurfürst Johann Friedrich gewonnen und hat dann von Quedlinburg, von der Äbtissin verlangt, er hatte davon erfahren, dass dort die Krone, der Smaragd und viele andere wertvolle Dinge lagen, ihm diese zu übergeben. Diese Schreiben vom sächsischen Herzog, die Aufforderungen, das Ganze zu übergeben und auch die Werteinschätzungen und so weiter für damalige Zeit, das waren ja enorme Werte. Ne? Die sind alle noch vorhanden, oder die waren zumindest vorhanden, liegen uns aber vor. Und die damalige Äbtissin von Quedlinburg, Anna von Stolberg, die hat dann diesen Schatz weggeschafft. Und zwar aufs Schloss Wernigerode. Die stammte aus dem Hause Stolberg-Wernigerode, um ihn dort sicher zu verwahren. Und dort verliert sich seine Spur. Es gibt auch dazu dann so einiges, was ich recherchiert habe, an Vermutungen, aber die sind alle nicht beweisträchtig. Er ist also nach Wernigerode gegangen, ist davor geschützt worden, dass er Sachsenherzog Johann Friedrich, der Kurfürst Johann Friedrich, ihn in den Finger bekommt und dann ist er verschollen. So, nun kann man spekulieren, ist er irgendwann zurückgekommen nach Quedlinburg, liegt er noch irgendwo in Quedlinburg, ist er dort versteckt worden oder liegt er noch irgendwo in Wernigerode im Schloss, ist er dort versteckt worden, er ist seitdem spurlos verschwunden.
Und gibt es da Versuche nochmal nachzuforschen?
Ja, ich habe schon mal einige Anläufe genommen, beispielsweise in Quedlinburg, im Schlossarchiv und dergleichen, aber mir fehlt die Zeit dazu, weil da auch wenig Unterstützung von den paar Leutchen kommt. Das ist eine sehr mühselige Arbeit, ne? Ja. Ob man da nochmal weitere Informationen bekommt, sicherlich, sag ich mal, ist es schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese Dinge eingeschmolzen hat. Sie werden noch irgendwo sicherlich existieren, denke ich mal. Aber wo sie vielleicht versteckt sind, man weiß es nicht.
Naja, manchmal gibt es ja solche Zufälle. Das liest man ja auch immer mal wieder, dass irgendetwas auftaucht, wo man es gar nicht für möglich gehalten hätte.
Ja, ja. Das ist ja bei vielem so. Eben. Ich persönlich gehe davon aus, wie gesagt, da ja der große Kurfürst, sächsische Kurfürst damals dann von den Stolberger Grafen verlangt hat, ihm das auszuhändigen, dass die das irgendwo gut versteckt haben.
Wer weiß.
Und dann sind halt die Informationen verloren gegangen über die Jahrhunderte. Ne? Ja. Kann natürlich auch sein, dass sie zurückgekommen sind nach Quedlinburg und folgende Äbtissinnen es irgendwo veräußert haben oder sowas, was man nicht weiß. So, aber ich sag mal, es ist nicht davon auszugehen, dass diese Dinge eingeschmolzen worden sind. Und ich sag mal, bei blankem Silber, was da mit dabei war, dort schon, aber da war eine riesige goldene Reliquie dabei. Mhm. Da war dieser riesige Smaragd dabei. Und das wird schon noch irgendwo existieren.
So vieles bleibt unerklärlich.
Ja, das ist was für Schatzsucher. Es gibt ja solche Leute, die sich mit solchen Dingen auseinandersetzen. Ne?
Und die Meere sind ja da auch immer unerschöpflich.
Ja. Es ist aber hier auch schon vieles auf alten Schlössern und Burgen irgendwann im Laufe der Zeit wiedergefunden worden.
Naja, einer mauert es irgendwo ein.
Ja, vieles ist ja insbesondere auch passiert nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ne? Als hier aber auf unseren heimischen Schlössern und Adelssitzen die entsprechenden Besitzer in Westen geflohen sind und zuvor noch vieles versteckt haben. Mhm. Ne? Da sind ja schon einige Schätze gefunden. Und im Mittelalter war es ja gang und gäbe, dass man Dinge vergraben hat und versteckt hat. Wo sollte man? Tresore gab es nicht, Banken gab es nicht. Man musste es also irgendwo sicher verstecken, sage ich mal.
Bloß nach 50 Jahren sieht der
Weltkrieg
anders
aus. Dann ist
es
ja auch natürlich oftmals so, dass derjenige, der es versteckt hat, dann im Kampf ums Leben kam und kein anderer wusste es und somit ist es dann verschollen. Und das ist ja auch die Ursache, weil es beispielsweise noch so viele römische Artefakte und insbesondere auch Münzen gefunden werden, ne? Weil die Römer dann auch die Soldaten, ihren Sold und so weiter, irgendwo versteckt haben. Sie konnten ja nicht immer am Mann mittragen. Und wenn sie denn ums Leben gekommen sind, ne, oder dahin nicht wieder zurückgekommen sind, dann liegt es bis heute noch in der Erde zum Teil.
Interessante Sache. Nun Musik. Wir haben uns gedacht, musikalische Pausen mit Musik von Elton John zu füllen, denn er feierte am 25. März seinen 70. Geburtstag. Hören Sie nun Lady Watts, Tomorrow. Ja, und womit machen wir weiter?
Um das Ganze ein bisschen aufzulockern, beschäftigen wir uns mal kurz mit den Lamas.
Erlebnisse auf dem Lamahof.
Lamas kennt ja eigentlich jeder.
Ja, die gibt es ja auch in fast jedem Tierpark oder überhaupt in jedem Tierpark.
Diese Paarhufer, die so 1 Meter bis 1,20 Meter, haben sie Schulterhöhe eigentlich. Mhm. Größer sind sie ja meistens, gibt es ja auch noch die kleinen, diese Alpakas. Und Lamas, das sind ja die groß mit dem langen Hals.
Ja.
Ja, und da gibt es im Harzdorf Breitenstein, wenn ich weiß, wo das ist, das ist oben zwischen Güntersberge und Stolberg, da hat Familie Kolbe ein Grundstück übernommen vor einigen Jahren und hat so einen Lamahof aufgemacht. Und ich finde ja, die Lamas sind auch wirklich immer ganz niedliche, ja, und auch interessierte und zutrauliche Tiere.
Ja,
ne?
Nicht wie so eine Ziege, die man eigentlich
beknabbert oder was.
Beknabbert, ja.
Ich sage mal, Fachleute sagen ja auch, oder das heißt ja immer, Lamas, die spucken. Das ist ja nicht so.
Stehen ja meist so Schilder. Vorsicht, Lama spuckt, habe ich schon immer mal gelesen.
Ja, ich habe mich da mal informiert. Die Fachleute sagen, die spucken sich höchstens mal untereinander an. Also, dass das bei Menschen vorkommt, ist sehr, 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 sehr.
Naja, heute stehen ja immer überall vorsichtshalber Warnschilder, falls es beschwert sich mal jemand.
Und ich sag mal, es ist sicherlich nicht schön, wenn man mal bespuckt wird, aber es gibt auch schlimmere Dinge, oder?
Ja, das stimmt.
Ja, und die Familie Kolbe hat da am Ortsrand auf einem ehemaligen Mühlengrundstück diese Lama-Farm aufgebaut. Und machen dort als touristische Attraktion Lama-Wanderungen. Man kann sich also diese Lamas dort ausborgen und allein oder mit entsprechend Leuten vom Lamahof dort entsprechende Wanderungen machen.
Ah, ja.
Und das ist natürlich insbesondere für Kinder eine tolle Sache. Gibt's ja alles Mögliche, sowas gibt's ja mit Ponys, ja, hier und da, oder auch öfters mal mit Eseln, ne?
Ja,
weil das mit Eseln immer so eine Sache ist, ja.
Ein bisschen störrisch sind.
Wenn der alte Esel nicht mehr will, dann
ja, wird schon wissen, warum.
Die haben dort also die unterschiedlichsten Wanderrouten durch die Harzlandschaft da zusammengestellt. Und ich denke mal, das ist eine äußerst interessante Angelegenheit, auch für Kinder. Ich würde mal sagen, auch besonders für Kinder, die ansonsten ein bisschen Probleme haben mit Tieren.
Ja.
Mit anderen Tieren, mit Hunden und Katzen oder sowas, ist es doch immer ein bisschen komplizierter. Ne? Die sind nicht immer nur gutmütig.
Die sind so lebhaft.
Ja.
Stimmungsschwankungen.
Und Kinder hier an solche Lamas ranzuführen, ist wirklich dann äußerst unkompliziert.
Und man kann dort auch übernachten auf dem Lamahof?
Man kann dort auch, ja, die haben 2 Ferienhäuser, die bieten auch mehr Tagestouren an. Also am besten ist, man setzt sich mit denen dort in Breitenstein mal auseinander. Mehr dazu, Telefonnummern und dergleichen, Homepage findet man bei uns.
Und es werden auch Kindergeburtstage gestaltet, sowas ist ja auch immer schön.
Ja.
Gerade wo heute die Kinder alles schon gesehen und erlebt haben.
Ja. Ja, und was ja auch nicht schlecht ist, wenn man mit kleineren Kindern geht, dann ist es ja doch oftmals auch so bei einer Wanderung, dass die nicht mehr können oder nicht mehr wollen. Ne?
Ja.
Dann kann man so aufs Lama draufsetzen.
Genau. Und braucht sich selber auf die Schultern zu nehmen.
Ja, und die veranstalten da auch, wer das also nicht möchte, da irgendwo groß wandern, damit die veranstalten da also einiges auf dem Hof mit den Lamas. Ne? Und haben auch andere Tiere meistens noch mit da.
Ja, das macht man ja immer noch so ein bisschen.
Ist also grundsätzlich eine schöne Sache für Kinder.
Ja.
Und ich denke mir auch, wie du eben schon gesagt hast, auch so ein Kindergeburtstag. Ne?
Ja.
Sowas wie irgendwie Spielhäuser oder sowas, wo viele denn mit ihren Kindern hingehen. Ne? Das haben sie alle schon mittlerweile durch.
Ja.
Ja? Das ist mal ein bisschen was Außergewöhnliches.
Und ist was im Freien.
Und ist sicherlich auch nicht teurer, wie für eine ganze Horde ins Spiel, mit einer ganzen Horde ins Spielhaus zu gehen oder sowas. Ja. Und ist doch irgendwo sicherlich ein bleibendes Erlebnis für die Kinder.
Denke ich mir auch, ja. Und wo machen wir jetzt weiter?
Goldenen Sarg?
Der goldene Sarg.
Ja.
Um den sich viele Mythen und Legenden ranken.
Ja.
Ja, wie kam das zustande?
Der goldene Sarg. Daran sieht man mal wieder, dass Sagen und Legenden doch nicht nur frei erfundene Dinge sind, sondern dass die immer auch einen wahren Kern haben. Da gibt es also in Wölfingerode, das ist ein Ortsteil von Söllstedt bei Nordhausen, seit Ewigkeiten Sagen und Legenden von einem goldenen Sarg. Ja, mehr gab es dazu eigentlich nicht zu sagen. Überliefert war eine Leichenpredigt für Hans von Bodenstein. Das war ein Adliger, der dort Ländereien hatte und auch einige Ämter innehatte. Diese Leichenpredigt ist erhalten gewesen und zu dieser Leichenpredigt gehörte dazu eine Zeichnung, auf der ein Sarg abgebildet war.
Ja, der ist auch ziemlich prachtvoll.
Der ziemlich prachtvoll aussah. Mehr war im Grunde genommen nicht bekannt. Dieser Sarg wird dann in der Sage als goldener Sarg bezeichnet. Im 19. Jahrhundert, dann war diese Wülfingerröder Kirche, die St. Elisabeths-Kirche, so baufällig geworden, dass man sie abriss und an derselben Stelle eine neue Kirche errichtete. Bei diesem Abriss, dann ist dort im Kircheninnenraum ein Sarg gefunden worden, ein goldener Sarg. Die Kirche wurde neu gebaut. Und der goldene Sarg wurde dort wieder irgendwo in die Gruft oder
so. Ach so,
sowas.
Nicht so sichtbar.
Nein, nicht sichtbar. Der wurde wieder irgendwo in die Fundamente oder sowas, in irgendeine Gruft mit eingelassen. Und dann waren es ja damals auch kriegerische Zeiten, wo vieles verloren ging, viele Menschen auch gestorben sind und so mit Wissen verloren ging, obwohl es noch nicht lange her ist, 19. Jahrhundert mit dem Kirchenneubau, waren wieder jegliche Informationen verloren gegangen. Man wusste zwar, der Sarg muss irgendwo sein, aber wo, wusste keiner. Dann kam zu DDR-Zeiten in den 1950er, 60er Jahren ein neuer Pfarrer mit Namen Dormann dort in die Gemeinde. Und der erfuhr von dieser Legende und von diesem Sarg und hat sich da dann intensiv mit auseinandergesetzt und hat begonnen, den ganzen Sarg zu suchen. Und hat dann auch entsprechende Fachleute, die mit entsprechenden Suchgeräten vor Ort waren, gewinnen können. Und man hat innerhalb im Innenraum der Kirche wieder eine Gruft gefunden, und wo dieser Sarg auch bestattet war. Oder abgestellt war. Und man hat ihn dann geborgen und wieder restauriert. Und heute ist er dort in der Kirche, in der Wölfingerröder St. Elisabeth-Kirche zu bewundern. Es ist allerdings kein goldener Sarg. Es ist ein sehr prunkvoller Sarg, der hart vergoldet ist. Also es ist schon eine ganze Menge Gold drauf, eine dicke Schicht, hart vergoldet, ne? Aber er ist nicht aus massivem Gold.
Aber man weiß nicht, wer da drin begraben ist?
Doch, ja. Dieser Hans von Bodenhausen. Da sind ja auch viele Schriften auf dem Sarg drauf und so weiter. Das ist ziemlich unstrittig, wer das Ganze ist, ne? Wie das Ganze zustande gekommen ist, das ist natürlich fraglich. Aber wer drin liegt, das weiß man.
Hier steht ja auch, alle Kupferteile sind schwer vergoldet und auf den vergoldeten Blechen sind kunstvolle Bibelsprüche, das sieht man ja auch auf dem Bild hier, und Familienwappen in Silbermalerei aufgebracht.
Ja. Wie ich vorhin gesagt habe, man weiß ja anhand der vorhandenen Leichenpredigt auch das Datum der Bestattung, das war der 17. April 1684, als das Ganze vonstatten ging. Er war dann halt nur verschwunden, der Sarg, ja, weil keinerlei Unterlagen, und das ist ja in vielen Kirchen so, dass man irgendwo was vermutet, was dann nicht wieder aufzufinden ist. Wenn ich davon ausgehe, bei uns beispielsweise, bei mir zu Hause, in der Gernröder Cyriakuskirche ist es ja ähnlich. Da waren mal jede Menge Genografen von den ganzen Äbtissinnen. Ob da auch nur noch was dahinter waren, Urnen oder sowas, vermag ich nicht zu sagen. Und die hat man dann alle weggerissen und hat sie irgendwo mit vermauert. Die sind also auch nicht verloren, aber ich sage mal, nach der Reformation wollte man das halt nicht mehr. Ne? Ja, und die natürlich nun wiederzufinden.
Ja.
diese Grabstätten ist äußerst schwierig. Mhm. Ja, zumal ja dann nicht auch jeder irgendwo einfach loslegen kann und mit der Pickaxe oder Meißel und beginnen kann zu suchen. Diese ganzen Objekte stehen ja unter Denkmalschutz. Da muss also denn schon mit entsprechenden Fachleuten
Genehmigungen und mal eine Probe, ne, wo was
dort
sein könnte.
Das Ganze organisiert werden und die Möglichkeiten, die das Denkmalamt hat, die sind ja natürlich auch sehr begrenzt. Mhm. Ne? Und solche Suchen und Bergungen sind ja auch alle sehr, sehr aufwendig. Von daher ist sowas meistens dann solchen engagierten Leuten, wie in diesem Fall diesem Pfarrer Dormann dort zuzuschreiben. Ne? Und oftmals ist es ganz einfach Zufall und Glück. Viel wird ja bei Bauarbeiten noch gefunden.
Ja, ja. Weil ja, es wird ja alles immer wieder verwendet.
Und es ist halt besonders schwer dort überall, wo Altes war, das überbaut ist.
Und hier steht auch noch, kleine Kirche hat übrigens weit mehr zu bieten als nur den goldenen Sarg.
Ja.
Und was ist das jetzt? Allein die Kirche an sich?
Die Ausstattung der Kirche ist auch sehr schön. Das ist so eine neoromantische Kirche, die auch wunderschön ausgestattet ist. Und gerade auch diese kleinen Kirchen, die sind ja oftmals dann auch zu allen Zeiten sehr gepflegt worden.
Ja.
Es war Neubau, wie ich vorhin angedeutet hatte, wo natürlich all das Alte, was noch verbindungsfähig war, wieder mit integriert wurde. Das hat man ja immer so gemacht. Ich kann nur nicht sagen, inwieweit das ein kompletter Neubau war. Oder vielleicht ist ja auch nur das Dach eingefallen gewesen oder sowas. Weil allgemein sind ja von solchen Bauten die Bausubstanz immer sehr robust. Die Dächer sind immer das, was am meisten kaputt geht. Ne? Vermag ich nur nicht zu sagen. Aber die Kirche ist schon, und der Sarg ist, wie gesagt, der ist auch beeindruckend, muss man sagen. Ja, ist wirklich insgesamt ein Kunstwerk.
Mhm. Abgesehen. Ja, so findet man so manche Kleinode in so kleinen Kirchen.
Ja. Ja, wer darüber mehr wissen will, auch da findet man bei uns auf Harzurlaub ausführlichere Informationen. Ne? Und ansonsten ganz einfach mal Wülfingerode besuchen. Im Umfeld, da gibt es noch viel mehr zu sehen.
Ja, und jetzt geht's um Emil Mechau.
Die Geburtstagskinder des Monats April.
19. April 1882 in Seesen geboren und am 28. Juni 1945 in Kostor verstorben. Auch ein Vergessener, bisschen.
Ein ziemlich Vergessener, würde ich mal sagen. Ja. Für das, was er alles geleistet und erfunden hat, ist er, möchte ich mal sagen, so einer der bedeutendsten Erfinder in der Szene Film, Fernsehen, Informationstechnologien.
Ja,
bis dahin gehen.
Ja,
ne?
Ja.
Und das ist halt manchmal so, ne? Wenn Dinge nicht mehr, wie soll ich sagen, nicht mehr aktuell sind, nicht mehr gebraucht werden, ne, geraten sie schnell in Vergessenheit und die Erfinder sowieso, ne. Und das ist bei, gerade bei solchen Dingen wurde ja immer auf dem Vorhandenen aufgebaut und so hat man vieles schnell vergessen.
Aber er hat auch sehr viel entwickelt und wenn er nicht gewesen wäre,
wie weit wir denn mit vielen Dingen heute wären. Ja, und Mechau, wie gesagt, stammt aus einfachen Verhältnissen. Seine Eltern waren Arbeiter. Er hat dann zunächst eine Lehre als Feinmechaniker absolviert und ist nach Carl Zeiss Jena gegangen und war dort in Versuchswerkstätten tätig. Und da ist er dann zum einen bekannt geworden und hat sich angefreundet mit Oskar Barnack. Das sollte zukünftig auch ein ganz bekannter Erfinder werden. Und er ist dort halt mit der Problematik in Berührung gekommen. Ja, das war in 20er Jahren und davor noch.
Ach ja, schon ja 1910 rum.
Ja.
Ging das los.
Mit der Problematik in Kontakt gekommen, dass diese ersten Filme, die damals gedreht wurden und die man dann auch gezeigt hat, unwahrscheinlich geflimmert haben.
Ja? Wie man das manchmal sieht,
die zeigen Ausschnitte, trotzdem sind ja unsere Geräte heute ganz andere wie die damals.
Ja, ja.
Ne? Das muss also ganz, ganz gruselig gewesen sein. Ne? Trotzdem waren die Leute begeistert.
Ganz klar.
Es ist bei uns ja heutzutage auch so, wenn wir denn mal im Fernsehen irgendwelche Aufnahmen sehen mit unseren neuen modernen HD-Fernsehs, die so aus den 50er, 60er, 70er Jahren stammen, da fragt man sich auch manchmal, wie konnte man sich das angucken, die Bildqualität, oder?
Ja.
Das war damals eine Revolution. Die Menschen, die waren begeistert. Ähnlich ist es ja mit der ersten Musik, die irgendwie aus Grammophonen kam und so weiter. Wo wir heute ja auch sagen würden, wie konnte man sich das anhören?
Naja, wer das hatte und sich das leisten konnte, das war denn schon was.
Ja, Emil Mechau hat sich dann intensiv mit dieser Problematik auseinandergesetzt, der flimmerfreien Projektion. Nun wollte dann sein Arbeitgeber Carl Zeitz, hatte allerdings an dieser ganzen Entwicklung nicht wirkliches Interesse. Was dazu führte, dass er sich woanders bewarb und zur Firma Leitz ging. Und dort wurde er Konstrukteur und hatte ziemlich große Freiheiten, seine ganzen Sachen weiterzuentwickeln. Und er hat dann seinen sogenannten Kinematographen entwickelt. Das war das erste Gerät weltweit, das damals dann flimmerfreies Filmerlebnis möglich gemacht hat.
Und er hat ja auch dafür gesorgt, dass der Film, dass die Filme sind wohl damals offenbar als Brandursache aufgetreten, hat er ja auch gegen...
Das war mit diesem Projektor dann auch nicht mehr so. Ja, die Filme, die haben angeblich häufig dann beim Abspielen haben die begonnen zu brennen. Das war ja alles noch auf Zelluloid und so, ne?
Ja.
Diesen Kinematographen, den hat man nach ihm dann benannt als Mechau-Projektor. Und der war weltweit gefragt und wurde dort auch eingesetzt, bis hin, sage ich mal, nach Amerika, Hollywood und dergleichen.
Ja, und das hat die Firma bestimmt auch wieder beflügelt, ihn da zu behalten und...
Ja, gar nicht mal so unbedingt. Es war ja dann so, dass Leitz, die ja damals in Wetzlar noch ansässig waren, ziemlich schnell ziemlich groß wurden. Mechau hat aber dann auch seinen Freund, den ich vorhin schon genannt habe, Oskar Barnack, als Konstrukteur mit nach Leitz gebracht. Und der hat ja dort dann die weltberühmte 35 mm Leica entwickelt. Und insgesamt hatte Leitz so viel Arbeit, so viele Aufträge, dass sie es nicht mehr schaffen konnten. Und man sich entschieden hatte, dann mehr auf die Kameras zu setzen. Was dazu führte, dass Mechau erneut seinen Arbeitgeber gewechselt hat.
Und zu AEG gegangen.
Und zu der AEG gegangen, ja, ist genau. Ja. Und da hat man ihn dann weiter tatkräftig unterstützt und auch weiterentwickeln und erfinden lassen. Er ist dann für seinen Filmprojektor auch mehrfach damals schon vor dem Zweiten Weltkrieg ausgezeichnet worden. Ja, das war 1929, als Mechau dann zur AEG ging. Einige Jahre später hat er denn dort auch den ersten 180 Zeilen Linsenkranzabtaster entwickelt. Das ist praktisch dann der Abtaster gewesen für die Signale der ersten aufkommenden Fernseher, die 1934 gezeigt wurden.
Ja.
Ne? Das war also auch seine Erfindung.
Ja.
Was ich vorhin gesagt habe, ganz umfangreich.
Und er hat sogar schon auch Bildtelefondienst, konnte der, also eine Videokonferenz konnte man mit ihm machen.
Er hat dann auch unter anderem einen Lichtpunktabtaster entwickelt, wo es dann möglich war, erstmals Bildtelefonie anzubieten. Vieles davon ist dann aufgehalten worden durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.
Ja, genau. Ja.
Und er hatte das Pech, dass er dann kurz danach verstorben ist.
Ja.
Diese ganzen Dinge wie Fernseh und auch Bildtelefon ist ja eigentlich erst in den letzten Jahren wieder aktuell geworden.
Ja.
Ne? Ich sag mal, vor 15 Jahren hatte die Telekom mal Anläufe genommen mit entsprechenden Bildtelefonen, was eigentlich aber auch von vornherein zum Scheitern verurteilt war, da ja immer beide gegenüber denn dieselben Geräte brauchten. Ne? Das war also mit Telefon schlecht möglich. Wäre damals wahrscheinlich auch nicht anders gekommen. Ja? Heute ist es ja mehr oder weniger durch die Computertechnik möglich, dass man halt Videokonferenzen abhält und dergleichen. Aber er hat, wie gesagt, dort die ersten Entwicklungen zu geschaffen. war denn auch insgesamt mit seinen Kameraentwicklungen, die er getätigt hat, die sogenannte Olympiakanone, mit dafür verantwortlich, dass erstmals für den Olympischen Spielen in Helsinki 1940 Live-Aufnahmen im damals gerade entstehenden Fernsehen gesendet werden konnten. Mhm. Ne? Er hat also auf diesem Gebiet sehr, sehr viel geleistet.
Ja, das war sozusagen Naturtalent, ja. Ja. Also sowas kann man nicht lernen.
Ja. Er hat ja nicht mal studiert.
Ja, darum, das ja. ist einfach, er hat das.
Es war ein Feinmechaniker und ja. er ist in diese Branche reingekommen und war dann ein kleines Genie. Und man muss natürlich dann auch immer zum einen die nötige Ausdauer haben, ne, um die Probleme zu lösen, unabhängig natürlich auch das nötige Wissen. Und man muss natürlich auch die nötigen Unterstützer haben. Ja, und genau, das haben wir ein paar Mal angedeutet, ne, ja, dass dann auch nicht jeder Firmenchef oder sowas davon angetan ist oder die sich bietenden Möglichkeiten auch erkennt.
Mhm. Ja? Das war sein Glück, an den beiden Arbeitsstellen sozusagen.
Er hatte da diesbezüglich ziemlich viel Glück, was, sag ich mal, leider Gottes vielen Erfindern nicht vergönnt ist.
Ja, ja.
Ne? Wiederum hat er halt dann das Pech gehabt, dass ihn der Zweite Weltkrieg ausgebremst hat und dass er nun nicht mehr wirklich zu dem Ruhm gekommen ist, den er eigentlich verdient hätte.
Ja, und dann ist er noch durch einen Unfall verstorben.
Ja, zum Kriegsende.
Ja, im Alter von 63 Jahren durch einen Unfall ums Leben gekommen, weil er von einem russischen Soldaten gebeten wurde, eine Handgranate zu entschärfen. Ja. Ja. Ob er nun gebeten wurde, ist vielleicht auch verschönt, aber wer weiß es
wer
denn.
Weiß. Ja. Ja, und so ist er denn ziemlich schnell in Vergessenheit geraten, da denn, ich sage mal, seine Entwicklungen und Erfindungen wieder weiterentwickelt worden sind.
Ne? Naja, das ist ja... In allen Bereichen kann einem das ja so gehen.
Ja, das geht sehr, sehr
ja,
vielen
so. Ja,
das
geht ja immer sehr ja, schnell. Ja.
Es gibt einige wenige, sag ich mal, die auf Dauer bekannt geworden sind, Erfinder und Entdecker, sag ich mal. Die meisten von denen weiß man nichts mehr.
Und viele wollen ja auch gar nicht so im Mittelpunkt stehen, weiß ich jetzt nicht.
Ja gut, aber ich
wird durch Vorträge oder sowas
ja,
bekannt.
Nun, ja, aber wenn man so den Vergleich zieht zu Künstlern, ne, egal in welchem Genre, Musiker, ja. Komponisten, ja. Literaten und, die sind bis heute bekannt.
Ja.
Ist so.
Ja.
Ja? Obwohl, ich sage mal, teilweise Erfinder ungleich mehr geleistet haben wie viele Literaten oder dergleichen.
Mhm.
Ja. Ja, ich war ja nun oder auch in beiden Branchen schon tätig.
Ja. Ne?
Ich habe ja nun schon zahlreiche Erfindungen gemacht und eine ganze Menge Bücher habe ich auch schon geschrieben. Ne? Kann mir also noch erlauben, was wie aufwendig ist. Ein Buch ist sicherlich nicht ohne Aufwand fertigzustellen, aber eine marktfähige Erfindung nimmt dennoch viel, viel mehr Zeit in Anspruch. Und vor allen Dingen, es kostet auch erheblich mehr. Ein Buch schreiben, kann man zu Hause, setzt sich hin. Ja.
Je das Einzige, nachdem, was beim Buch ist, je nachdem nach Thema, dass man eventuell noch eine aufwendige Recherchearbeit hat und mal durch die ganze Republik reisen muss, um was zu finden.
Ja,
ja, das käme da vielleicht noch hinzu.
Aber wie ihr sagt, bei solchen Erfindungen, wie wir sie eben geschildert haben, sind ja auch Unmengen an Geld reingeflossen.
Ja.
Ne? Und es ist deshalb eigentlich traurig, und ich habe mich ja jetzt auch auf meinem Blog diesem Thema jetzt gewidmet, vergessene große Erfinder und Entdecker. Mit Entdeckern ist es ja ähnlich, ne? Dass die halt in unserer Kultur zumindest größtenteils vergessen werden.
Mhm.
Wir nutzen zwar all das, die ganze Technik, jeden Tag, aber kaum einer vermag zu sagen, wo das Ganze denn herstammt, wie es entwickelt wurde und finde ich oftmals ein bisschen traurig.
Mhm.
Ja? Ich sage mal, es gibt viele Dichter, die hochgelobt wurden und ständig in aller Munde sind. Nehmen wir beispielsweise einen Klopstock, dessen Werke heute auch keinen mehr interessieren.
Mhm.
Außer irgendwelchen Kunsthistorikern und.
Mhm.
Ne? Trotzdem sagt der Name Klopstock jedem was.
Ja.
Irgendwo. Obwohl am Ende viele wahrscheinlich nicht wirklich was damit anfangen können, nicht wissen, was er wirklich so geschrieben hat und dergleichen. Bei Erfindern sieht es ganz anders aus.
Mhm.
Also ich weiß nicht, ob du Emil Mechau schon mal vorher gehört hattest?
Nee, hatte ich noch nicht gehört.
Ja? Welche, die da in dieser Branche tätig sind und so weiter, die werden sicher den Mechau Projektor, denen wird das was sagen, aber allgemein wird den Mann keiner mehr kennen.
Vielleicht haben die es noch ein bisschen gelernt, wenn jemand so eine Studienrichtung hat, ja, dass es so ein bisschen mal erwähnt wird. Das macht man ja manchmal, dass da in irgendeiner Vorlesung eine Rückschau gehalten wird.
Ja, aber auch im technischen Studium, im Ingenieursstudium oder sowas, kommt sowas eigentlich kaum vor, sage ich mal. Technikgeschichte wird größtenteils ausgeblendet.
Manchmal wieder, wenn sich irgendein Verein gründet oder im Ort irgendjemand ist, der sich dafür interessiert und ein bisschen was sammelt, dann kommt es ins Heimatmuseum. Dann.
Nee, es ist aber so. Ich sag mal, wir haben ja nun schon bewiesen in den letzten Jahren, dass wir hier im Harz, in der Harzregion, doch eine ganze Menge Persönlichkeiten hatten, ne, die man nicht vergessen sollte.
Ja.
Aber bekannt sind eigentlich nur die Künstler.
Ja.
Ja. Wir haben nun schon so viele, sag ich mal, auch Entdecker und Erfinder vorgestellt. Da sieht man kaum, dass da mal eine Straße nach benannt worden ist oder dass die ein Museum bekommen haben oder irgendwas. Das ist
ja, das kann nur mal so ein Enthusiast sein, der da so drin steckt und sagt und steckt doch sein eigenes Geld mit rein und dann.
Obwohl da sicherlich auch viel zu zeigen wäre.
Ja, sicherlich, ja. Und es wird wahrscheinlich, wenn man die Firmen anschreibt, unter Umständen auch eine Leihgabe oder eine Nachbildung bekommt, ja. Kann ja alles auch sein, ja. So ist es immer mit dem Ruhm. Der vergeht schneller, als man denkt.
Ist schon richtig so, wie du gesagt hast vorhin, dass bei in diesen Kreisen, in diesen Erfinderkreisen und diese Leute nicht unbedingt angestrebt haben, irgendwo in der Öffentlichkeit zu stehen, Ruhm und Berühmtheit zu erlangen. Bei Künstlern sieht das ja meistens ganz anders aus.
Ja.
Die streben ja danach. Ja, dennoch sollte man die Leistungen nicht vernachlässigen,
Nein,
die viele erbracht haben.
Nicht
und das kommt mir halt oftmals zu kurz.
Hm.
Und wir haben ja, wie gesagt, insbesondere auch aus Erfinderkreisen hier in der Harzregion eine ganze Menge zu bieten. Hm. Und Emil Mechau war sicherlich einer davon. Und wenn man bedenkt, dass er erst 1882 geboren wurde, so lange ist das alles noch gar nicht her.
Ne?
Ich sag mal, wenn das hunderte Jahre zurückliegen würde, dann wäre das alles noch verständlich, aber.
Vor allen Dingen auch, weil ja manches bestimmt immer noch auf diesem Prinzip aufbaut, was er so erfunden hat.
Ja.
Das ist ja nun nicht was völlig Neues, das ist ja immer nur eine, das heißt nur, das ist jetzt vielleicht auch wieder zu kurz gedacht, aber eine Weiterentwicklung.
Ja, insbesondere wenn man jetzt hier diese Kameras nimmt, das ist Optik.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Es gibt nur bessere Fertigungsverfahren, feinere Fertigungsverfahren, dass man das alles immer auch teilweise dann mechanisch verfeinern kann. Viel kommt ja Elektronik hinzu.
Mhm.
Ne? Eine Kamera ohne Optik funktioniert ja nicht. Die gibt es noch nicht und die wird so, denke ich mal, nie geben.
Hm.
Ja? Also eine Optik brauche ich immer. Ja? Hm. Nur ich kann dann auf elektronischem Wege vieles erleichtern. Ne? Wenn man so sich vorstellt, früher mit Kameras vor 30, 40, 50 Jahren, da musste man ein Fachmann sein, um brauchbare Fotografien zu bekommen. Weil man musste alles vorher exakt einstellen. Ne?
Hm.
Heute muss ich nichts mehr einstellen. Heute drehe ich ein Rädchen auf Automatik und dann stellt der mir die Belichtungsverhältnisse und alles komplett ein.
Ich hatte als Kind nur eine Puva-Start. Kennst du die noch? Immer wenn man dann spazieren gegangen ist, so, dann habe ich den manchmal immer so gedreht, dann ist dann der Film, war so ein Rollfilm.
Ja.
Dann ist der immer noch weiter gelaufen. Da war von den 12 Bildern war dann schon wieder die Hälfte.
Nee, wir hatten irgend so eine Pentax oder sowas.
Nee, das war so ein
und da hat man mich aber nie mal, als Kind hat man einen da nicht reingelassen, weil sie immer Angst gehabt haben, dass man hinten die Klappe aufmacht und da war ja der Film hin.
Nee, das war
so wie
ein
Licht dran kam oder sowas.
Ein ganz einfaches Ding. Das, jedenfalls durfte man das nicht so rumschleudern. Das hatte ich dann auch mitbekriegt, dass der Film immer irgendwie allein weiterging.
Seine damalige Olympia-Kamera, die war halt die gesamte Optik 2,20 Meter lang. Wenn wir heute mal so im Fernsehen sehen, diese Profi-Fotografen, die da sitzen, ihren Zoom-Kameras, das sind ja immer noch mächtige Geräte. Weil, wie gesagt, ohne Optik geht's nicht. Aber von 2,20 Meter ist ja das nun weit entfernt. Die sind vielleicht dann 50, 60 Zentimeter lang. Sind gut noch irgendwo von einem alleine zu handeln. Das Gerät konnte man ja mit Sicherheit nicht alleine handeln. Ne? Da waren mehrere Leute dran beteiligt, die dann das dann geschwenkt haben oder wie auch immer. Ich weiß es
ja, jetzt nicht. Ja, aber wir wissen, dass wir uns jetzt schnell von Ihnen verabschieden müssen. Wie steht's am Mikrofon? Constanze Holthoff und Bernd Sternal. Bis zum nächsten Herzlichen im Monat Mai. Tschüss!